Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo miteinander, hier zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Kundenzentriert. Wir sind hier in der Lobby des Intercity Hotels in Hamburg-Altona. Wir, das ist Eckhard Tümmler, mein Gast heute. Hallo Eckhard, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Ja, klasse du. Wir haben jetzt schon ein, zwei Bierchen hier getrunken, weil wir uns ja freundschaftlich verbunden sind seit vielen Jahren und du ja als Wahlhamburger hier seit vielen Jahren lebst und ich heute hier beruflich zu tun hatte und ich dachte, komm, das wäre jetzt mal die ideale Gelegenheit, dass wir beide mal gemeinsam so einen kleinen Schnack halten zum Thema Change Management, was wir ja schon seit längerem vorhatten.
Prima.
Ja, ich würde mal vielleicht so zwei Sätze zu dir sagen wollen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Eckhard, du bist ja als promovierter Soziologe und studierter Philosoph in bereits 4 Stiftungen unterwegs gewesen. Mhm. Damals bei Bertelsmann in Gütersloh, dann warst du bei der Landesstiftung Baden-Württemberg, bei der Vodafone-Stiftung in Berlin, richtig?
Nee, in Düsseldorf.
In Düsseldorf, entschuldige, ja. Du bist so oft umgezogen, ich bin immer hinterher gereist, dass ich nochmal nachfragen muss.
Es geht nicht nur dir so.
Ja. Ja, und jetzt ja auch zuletzt in der Joachim-Herz-Stiftung hier in Hamburg. Also du warst immer im Bildungsbereich tätig.
Richtig.
Ne? So deine Prägung, ja. Dann warst du noch 8 Jahre in Heidelberg, an der Uni Heidelberg, im Center for Social Investment. Und jetzt, seit heute, bist du ja selbstständig, du bist ja Gründer einer gemeinnützigen Organisation für benachteiligte Grundschulkinder, speziell mit dem Schwerpunkt Lesen, richtig?
Genau, seit heute.
Ja, klasse. Erstmal nochmal Glückwunsch dazu. Wir haben eben schon mal kurz angestoßen.
Sehr
endlich,
aufregend.
Endlich selbstständig, ja, endlich. So wie ich.
Genau, das stimmt.
Ja, und
mein großes Vorbild. Ich habe mich heute noch mit meiner Partnerin darüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass du der erste Selbstständige warst, der mir so ganz bewusst über den Weg gelaufen ist, den ich persönlich kennengelernt habe. Jedenfalls hat es mich damals sehr beeindruckt.
Ja, und es scheint dich ja nicht so sehr abgeschreckt zu haben, sonst hättest du heute nicht den Weg zum Notar gemacht.
Es hat natürlich dann schon noch 15 Jahre gedauert, aber immerhin.
Oder es ist eine Form von Masochismus.
Mag sein.
Ja. Eckhard, weswegen wir heute zusammengekommen sind, die heutige Episode heißt ja, weshalb Change in Systemen selten gelingt. Dass wir heute zusammen sprechen, hat ja den Ursprung, dass wir uns vor ein paar Wochen mal hier bei dir in Eppendorf in der Kneipe getroffen haben, haben Bierchen getrunken und haben darüber gesprochen, was auch zu unseren familiären Systemen so passiert. Wir haben beide schulpflichtige Kinder. Und wir sind beide so ein bisschen in der Zeit von Corona auch so enttäuscht oder erstaunt, wie wenig veränderungsbereit so unser Schulsystem hier in Deutschland ist. Du arbeitest ja auch jetzt eben wissenschaftlich schon seit längerer Zeit und jetzt speziell in deiner Selbstständigkeit an diesem Thema Schultransformation, schreibst auch ein Buch dazu.
Ja.
Das heißt, du beschäftigst dich neben dem Bildungswesen so als einem Schwerpunkt ja auch mit diesem ganzen Thema Veränderung in Systemen. Vielleicht sollten wir für die Zuschauer noch mal ganz kurz oder Zuhörer mal ganz kurz erläutern, was heißt überhaupt System in unserem Kontext? Magst du vielleicht mal so zwei Sätze dazu sagen?
Was? Ja, gerne. Von System ist in dem Zusammenhang immer dann die Rede, wenn eine große Anzahl von ganz unterschiedlichen Elementen miteinander kombiniert wird, um bestimmte Funktionen zu erfüllen. Systeme gibt es ja nicht nur im Bildungsbereich, sondern die gibt es auch in vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft, sei es jetzt Energieerzeugung, Verkehr, Medizin, Landwirtschaft, was dergleichen mehr ist. Und es ist immer so in all diesen Arrangements, dass so ganz, ganz unterschiedliche Elemente miteinander verbunden werden, die dann möglichst zuverlässig und in ziemlich großem Maßstab bestimmte gesellschaftliche Funktionen erbringen.
Ja, ja. So aus unternehmerischer Sicht könnte man sagen, ein System ist beispielsweise eine Organisation, ein Unternehmen mit allen beteiligten Systemelementen,
Menschen, richtig.
Mitarbeitern zum Beispiel.
Genau, man muss sich eben immer darüber im Klaren sein, dass das, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, dass so unterschiedliche Zutaten zu diesem System dazugehören. Man hat immer die Menschen, die bringen bestimmtes Wissen mit, bestimmte Einstellungen, man arbeitet in einer bestimmten Kultur miteinander, man arbeitet mit Gegenständen, man arbeitet in einem bestimmten juristischen oder noch anders verfasstem Regelwerk. Also man hat es immer so mit ganz unterschiedlichen Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit das alles zusammen gut funktioniert.
Ja, ja. Also Regelwerk, darauf werden wir sicherlich auch mal zu sprechen kommen, weil Systeme haben ja auch Regeln, Regelkreise, die funktional, aber auch dysfunktional sein können, Vor- und Nachteile mit sich bringen. Wir waren ja auf dieses Thema abends, wie gesagt, so im Feierabendgespräch drauf gekommen, weil wir eben ja auch beide für uns so festgestellt haben, in der Zeit, die wir jetzt in den letzten Monaten durchlebt haben, gab es ja einen starken Einfluss auf verschiedene Systeme von außen, nämlich die Corona-Krise, die gesamte Gesellschaft oder ja die Gesellschaft unserer Welt sind ja da wirklich in Unruhe und Veränderungsnotwendigkeit geraten und einigen ist es leichter gefallen als anderen. Und wir haben festgestellt, Mensch, unser Bildungssystem, was ja seit Jahren, spätestens seit der PISA-Krise in der Diskussion ist und reformiert werden sollte und wir werden immer die Skandinavier als Vorbild uns heranziehen, stellen wir fest, Mensch, jetzt wäre doch mal die Gelegenheit, dass sich so ein System verändert, weiterentwickelt. Ja. Aber warum fällt so einem System so schwer? Was ist auch so deine Erfahrung so aus deiner Stiftungsarbeit?
Naja, es kommt auf das Ausmaß der Veränderungen drauf an. Das Interessante an Systemen, wenn sie einigermaßen gut funktionieren, ist eigentlich gerade, dass sie eine bestimmte Sorte Veränderung gut leisten können und gut erbringen können. Dafür braucht man die nämlich und dafür baut man die. Der vorhin schon gesagt, Systeme sind Gebilde, die eine bestimmte Sorte Funktionen erbringen können. Dafür sind die gebaut. Und charakteristisch für solche Systeme ist eigentlich, dass die recht gut darin sind, eine bestimmte Sorte Probleme auch gut zu lösen, eine bestimmte Sorte Veränderung zu erbringen. Und das sind eben letztlich die Probleme, die sich aus einem regelhaften Betrieb ergeben. Ja? Also um ein konkretes Beispiel zu machen, schau dir mal so eine Automobilfabrik an oder sogar das Automobilsystem als solches. Da stellt man eigentlich fest, dass die ganz gut darin sind, eine bestimmte Sorte Problem zu lösen und eine bestimmte Sorte Weiterentwicklung hinzubekommen, die dazu führt, dass so das Kernprodukt oder die zentrale Dienstleistung im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser gemacht wird, dass so Bugs, die in einer Generation noch auftreten, in der nächsten beseitigt sind, dass das Ganze immer kostengünstiger zu produzieren ist und was dergleichen mehr ist.
Ja.
So.
Ja.
Und das können die. Das müssen die auch. Sonst würde man solche Systeme und solche Organisationen überhaupt nicht behalten.
Ja, ja.
So interessant wird es aber immer dann und problematisch wird es immer dann, wenn größere Veränderungen in der Umwelt dieser Systeme auftreten. Und zwar Veränderungen, die von einer Sorte sind oder die von einer Größenordnung sind, die man mit diesen Routineverfahren nicht mehr ohne weiteres in den Griff bekommen kann.
Ja.
Dann wird es spannend. Und dann fangen eben die Probleme dieser Systeme an. So, warum ist das so? Das ist eben deswegen so, weil wir es mit Arrangements zu tun haben, in denen viele Teile so zusammengefügt sind, damit ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt werden kann. Und das Problem tritt dann auf, wenn ganz andere Ergebnisse auf einmal gefordert sind. Dann ist es schwer hinzugehen und zu sagen, na, ich interveniere an einer ganz bestimmten Stelle oder ich tausche ein ganz bestimmtes Rädchen aus oder ich tue ein neues Rädchen hinein. Ja, ich glaube, das ist relativ einleuchtend, dass es leichter, so ein komplexes System durcheinander zu bringen, als es besser zu machen.
Ja, ich meine, es ist ja auch alles aufeinander, die Systemteile sind ja auch also perfekt aufeinander eingespielt. Ne? Also ein Automobilhersteller kann sagen, baut mir ein besseres Auto, dann können die Ingenieure die Motoren besser machen,
ganz
die
genau.
Designer können das Design besser gestalten, die Marketingabteilung kann ein besseres Marketing machen, der Vertrieb kann besser verkaufen. Aber letztendlich zu sagen, wir wollen keine Automobile mehr bauen, sondern Carsharing-Systeme, würde so ein System wahrscheinlich radikal in die Krise bringen. Oder oder in die Ablehnung?
Das ist genau der Punkt. Eine bestimmte Sorte Veränderungen können diese Systeme sehr gut, dafür haben wir sie. Und eine andere Sorte Veränderung, eben eine Sorte, die radikalerer Natur ist, die können die sehr schlecht. Deswegen haben wir eben auch jahrzehntelang irgendwelche Modellversuche im Bereich von E-Mobilität gehabt, aus denen aber nichts geworden ist, weil die klassischen Hersteller sich dafür letztlich nicht interessiert haben. Ein Durchbruch ist nicht zu, also es ist wirklich kein Zufall, dass der Durchbruch dann Tesla gelungen ist, als ein völligen Newcomer in dem Gebiet. Den etablierten großen Unternehmen.
Ja, ist ja oft so, ne? Also das Smartphone wurde ja auch nicht von Nokia entwickelt, dem damals für den Anbieter von Mobiltelefonen, sondern von einem sicherlich auch IT-Unternehmen, aber einem, dem man eher anderes zugetraut hat, nämlich Bau von Computern. Ne?
Ja, das ist ein Muster, das man eben immer wieder findet. Also radikale Innovationen, die deutlich von den Routinen abweicht, die Systeme normalerweise an den Tag legen, Organisationen normalerweise an den Tag legen, die entsteht eben außerhalb der Systeme und nicht in ihnen selber.
Ich meine, bei einem Industrieunternehmen kann man das ja vielleicht noch so ein Stück weit nachvollziehen. Also eine Automobilfabrik kann ja nicht mit einmal sagen, wir schmeißen jetzt alle Fließbänder und alle Pressen und Stanzen und Schweißautomaten weg und installieren jetzt einfach nur irgendwelche Büros, wo Konzepte entwickelt werden. Also das geht ja allein vom Investitionsbedarf nicht. Aber Dienstleistungsbereiche oder unser Bildungswesen, wo man doch sagt, es braucht ja nicht mal eine riesige technologische Investition, um Schulen zu digitalisieren. Es braucht pro Klasse vielleicht 20 bis 30 Laptops. Aber wir sprechen ja nicht über Milliarden Investitionen pro Schule, sondern vielleicht von Zehntausenden. Und wenn ich das sogar nochmal ausklammere, wenn ich nur sage, lass uns doch mal einfach Bildungssystem moderner machen, didaktisch moderner machen. Warum sträuben sich solche Systeme so stark? Weil die Ressourcen müssen doch eigentlich da sein, also geistig, intellektuell, ich würde jetzt zynisch sogar behaupten, auch von den zeitlichen Ressourcen. Aber das würden Lehrer natürlich abstreiten. Entschuldigung, liebe Lehrer. Ich habe euch immer geliebt, viele von euch.
Na, ich würde tatsächlich sagen, dass das liegt daran, dass Menschen, die in solchen Systemen arbeiten, letztlich auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind. Ja, ist eben darauf trainiert, eine bestimmte Sorte von Problemen als relevant wahrzunehmen und andere eben nicht. Man ist darauf sozialisiert, eine bestimmte Sorte von Lösungen als legitim anzusehen und andere nicht. Und das bedeutet im Ergebnis, dass diese Systeme eine Entwicklungsrichtung, die einmal eingeschlagen ist, nur sehr schwer verlassen können. Tatsächlich, diese Pfade, in der Forschung redet man von Pfadabhängigkeit, die sind kaum zu durchbrechen, weil alle Beteiligte im Grunde genommen die Welt durch eine ähnliche Brille anschauen und alles sozusagen, was von den üblichen Verfahren und von der üblichen Wahrnehmung der Welt und von den üblichen Handlungsweisen abweicht, wird ungern geduldet.
Ja, ich meine, man weiß ja zum Beispiel aus der Verhaltensforschung, wenn Menschen ein Verhalten verändern wollen, das ist wirklich eine kontinuierliche Konditionierung, also eine Ausdauer braucht eine Konditionierung. Ne? Also wenn ein Mensch bei motorischen Fähigkeiten 600 Wiederholungen benötigt, ein kleines Kind, um etwas zu können, Klötze stapeln, dann kann man sich vorstellen, da muss man mindestens 600 Mal das genaue Gegenteil tun, um sich diese Art von Motorik abzugewöhnen, eine andere Form abzugewöhnen. Also wie Nägelkauen abgewöhnen oder sich ein anderes Essverhalten antrainieren. Also allein im Alltäglichen merken wir schon, wie schwer es uns fällt, Veränderungen bei sich selbst zu etablieren. Wenn ich dann noch das Ganze für meine Organisation von 2000 Mitarbeitern realisieren oder umsetzen will, dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch ein echtes dickes Brett, was zu bohren ist. Ne?
Ziemlich massiv, es ist eben umso dicker, je mehr die Innovation, die neue Lösung von den alten Routinen abweicht.
Ja. Jetzt hört man sehr häufig im Kontext Veränderungsmanagement, Change Management, man muss bei den Beteiligten eine Relevanz erzeugen, dass sie auch wirklich merken, hey, es gibt gar keinen Weg, keinen Ausweg mehr aus dem Gedanken, wir müssen uns jetzt verändern. Also ist das so dieses alte Prinzip, weg vom Schmerz hin zur Lust oder wie kann man Menschen da bewegen? Ich werde von manchen Geschäftsführern, vielleicht lasst mich das Ganze mal ergänzen, manchmal gefragt, ja, soll ich denen denn sagen, dass im Zweifel die Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn wir uns jetzt nicht verändern?
Also mein Eindruck ist ja eher, gerade wenn man sich das Beispiel des Schulsystems anguckt, dass es erstaunlicherweise gelingt, trotz sehr großen Problemdrucks und an vielen Stellen, glaube ich, auch wirklich erheblichen Leidensdrucks, trotzdem wenig von den vertrauten Routinen abzuweichen. Und ich glaube, letztlich reicht das alleine nicht aus. Letztlich wird Veränderung entstehen, wenn mehr und noch bessere Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass außer einem erheblichen Problemdruck es natürlich eine Veränderung erleichtert, wenn ich einfach weiß, was ich stattdessen tun soll. Und je klarer mir ist, was ich stattdessen tun soll, desto leichter wird die Veränderung auch sein. Dann kommt als dritter Punkt hinzu, dass es für Menschen hilfreich ist, wenn sie ihr Handeln in einen größeren Kontext und vielleicht auch attraktiveren Kontext einordnen können. Sprich, wenn ich attraktive Ziele habe, wenn ich vielleicht sogar besonders herausfordernde oder spannende, ganz große Ziele habe, dann wird es mir viel leichter fallen, zu verstehen, warum ich das eigentlich machen soll und wo die Reise eigentlich hingehen soll und wofür das alles eigentlich am Ende gut sein soll. Also ich glaube, so diese unterschiedlichen Komponenten müssen zusammenkommen.
Also das heißt, wenn ich als Unternehmer jetzt meine Mitarbeiter, meine Organisation aus den verschiedenen Bereichen sozusagen motivieren möchte, diesen Weg der Veränderung mitzugehen, muss ich sie mit einbeziehen und mit ihnen gemeinsam entweder eine Vision entwickeln oder ihnen eine Vision geben, die größer ist als nur sozusagen der Druck, den ich ausspreche, wir müssen es tun, sonst sind möglicherweise Standorte gefährdet.
Genau, also es geht nicht nur darum zu sagen, was ich nicht mehr will, wovon ich wegkommen will, sondern es geht darum, eine gemeinsame Richtung zu haben, die mir sagt, wohin ich eigentlich stattdessen will. Und ich brauche Instrumente oder also zumindest irgendeine Vorstellung davon, wie das eigentlich gelingen soll, auf welchem Weg ich dorthin gelangen soll.
Ja. Also ich habe mich in den letzten Jahren auch mit dem Thema New Work beschäftigt, wo es ja auch darum geht, völlig neue Arbeitsweisen in Organisationen zu etablieren, ja auch getrieben durch diese ganze Thematik Disruption, VUCA World und so weiter, wo Organisationen einfach auch gefordert sind, über ihre Arbeitsmodelle mal nachzudenken, zu sagen, ey, wir kriegen auch nur jüngere Menschen hier in die Organisation, wenn wir ihnen auch attraktive Arbeitsumgebungen schaffen und nur wenn wir sie auch beteiligen, bekommen sie auch die Motivation, auch Projektverantwortung zu übernehmen und. Also was ja vielleicht für dich aus dem universitären Kontext viel, viel selbstverständlicher ist als jemand, der, ich sag mal, eine kaufmännische Ausbildung Groß- und Einzelhandelwesen gemacht hat und eigentlich seit dem 16. Lebensjahr gelernt hat, genau das auszuführen, was sein Vorgesetzter ihm immer vorgebetet hat.
Ja.
Also da merkt man ja auch, dass Unternehmen sich damit beschäftigen und das hat ganz viel auch zu tun, was ich lese und was ich erfahre in meiner beratenden Funktion, was ich höre von Geschäftsführern, die das schon teilweise mit Erfolg durchführen oder umsetzen. Es hat ganz viel zu tun mit Kommunikation, es hat ganz viel zu tun mit Transparenz, mit dem ganzen Thema auch Eigenverantwortlichkeit fördern, also all das, was so in den typischen Agilitätskontexten auch diskutiert wird, also Empowerment, Vision, aber auch Teilerfolge feiern, also es braucht auch wirklich also eine große Portion Zeit für die gute Kommunikation untereinander und miteinander.
Ja, und es braucht natürlich Kohärenz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist ja ganz leicht hinzugehen und zu sagen, naja, es muss halt eine Vision her und es muss agiles Arbeiten her.
Ja.
Aber der Punkt ist natürlich, dass es in Organisationen faktisch an vielen Ecken und Enden immer da auch zu Reibung kommt. Man sich nicht immer ganz im Klaren darüber ist, inwiefern alle eigentlich die Vision teilen, inwiefern eigentlich wirklich die Freiräume geschaffen werden, die man braucht, um sich da auf die Reise zu machen. Und das scheint mir eben auch ganz, ganz wichtig dabei zu sein. Also wenn man tatsächlich gemeinsam der Meinung ist, dass die aktuelle Position auf die Dauer nicht haltbar ist, sondern wirklich gemeinsam der Meinung ist, dass man so eine grundsätzliche Vorstellung davon hat, wo man in Zukunft eigentlich hin will, und dann aber auch wirklich in vollem Umfang die Konsequenzen daraus zieht, dann kann das gelingen. Ich finde immer ganz gut in dem Zusammenhang diese Formulierung aus der Notenbankenwelt, whatever it takes. Ja. Also wenn wir der Meinung sind, dass wir echte und nicht nur kosmetische Veränderungen erzielen wollen, dann heißt das, da müssen wir wirklich tun, whatever it takes. Und das erfasst dann eben die ganze Organisation und alle Ebenen der Organisation und nicht nur einzelne Teile davon und nicht nur symbolische Veränderungen.
Ich habe in dem Zusammenhang, fallen mir so zwei Statements ein, die ich in den letzten Wochen aufgenommen habe. Ein Statement stammt von einem Mitarbeiter eines Konzernes, wo es jetzt um auch einen großen Veränderungsprozess geht, im vertrieblichen Bereich, wo ich einen Teil mit begleiten darf. Der sagte mir, Armin, ich hab alle zwei Jahre hier ein neues Geschäftsführungsmitglied erlebt. Ich höre mir das jetzt einfach mal an. Weil ich habe hier alle zwei Jahre eine neue Geschichte gehört. Also das Thema Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da haben, ich glaube, viele Führungskräfte aus Geschäftsführer oder auch Vorstandsebene einfach auch ihren Bonus verbraucht. Ne? In einem anderen Zusammenhang sagte mir jemand von einem anderen Unternehmen, Armin, weißt du was, wir stehen ja alle am Flussufer und lass mal die Leichen herunterschwimmen und wart mal ab, bis wieder frisches Wasser kommt und dann sehen wir weiter. Also auch schon so ein Stück weit Verdrossenheit, weiß ich gar nicht, also Resignation, Motto, ach, die haben schon so viel erzählt, mal abwarten.
Ja, jetzt ist es natürlich so, also man muss ja realistisch sein, natürlich ist Wechsel an der Tagesordnung und auch personeller Wechsel ist an der Tagesordnung. Und das ist auch normal und daran wird sich auch nichts ändern und damit gehen natürlich auch dann unterschiedliche Commitments, Interessen oder Politik einher. Was entscheidend ist, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, Veränderung braucht Zeit. Ja? Und je umfassender die Veränderung ist, desto mehr Zeit braucht sie. Radikale Veränderungen, radikale Innovation braucht richtig viel Zeit. Du hattest auch gesagt, wenn man über Systemveränderung spricht, ne, in dem Ausmaß, über das ich nachdenke, dann reden wir von Generationen. So viel Zeit haben jetzt vielleicht einzelne Unternehmen nicht, aber daran wird eben deutlich, Zeit ist wirklich ein Faktor. So, und deswegen glaube ich, dass das A und O der Organisation von Veränderungen, die nicht nur kosmetisch ist, sondern substanziell ist, und die zu möglicherweise auch ganz neuen Produkten, Dienstleistungen, Verfahren führt. Das A und O ist es, diesen Prozessen wirklich einen Raum zu schaffen, in dem sie dauerhaft operieren können, sich entfalten können, in denen sie einigermaßen geschützt sind von den Auf- und Ups und dem Hin und Her interner Firmenpolitik und in dem einigermaßen zuverlässig die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die man dafür braucht. Also es sind drei ganz zentrale Komponenten. Stabilität, Schutz und gute Ressourcenausstattung, ohne die das nicht gelingen kann.
Das ist nochmal, ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Hinweis oder so, nee, das von dir war und das würde ich bestätigen mit meiner Erfahrung als Berater. Und das ist das, was Firmen häufig unterschätzen, aus meiner Sicht. Ich meine, nichtsdestotrotz liest man immer wieder, dass 80% aller Change-Projekte vor die Wand fahren oder einfach auslaufen. Es reicht eben nicht aus, mal 20.000, 30.000 Euro Budget für den Berater zu parken und mal zu sagen, wir müssen jetzt mal so 20 Schulungstage noch einplanen und ein paar Weeklies noch initiieren. Das alleine reicht nicht aus. Also das ist dann zu klein gedacht. Ne? Man muss wirklich sich darüber im Klaren sein, wenn wir eine radikale Veränderung in der Organisation wollen, dann brauchen wir wirklich ein Budget und kein zu knappes. Und wir brauchen einfach auch Zeit und müssen dann auch wirklich durchhalten.
Richtig. Und das sind die Rahmenbedingungen für Innovationen aller Art und, ja, ja. und an allen Orten. Ohne die geht es einfach nicht.
Ja, ja. Ich glaube, für die Unternehmer haben wir jetzt einige wichtige Aspekte zusammengefasst. Jetzt vielleicht für alle Zuhörer, die auch noch schulpflichtige Kinder haben, können wir ihnen doch ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben, weil du sprachst jetzt gerade von Generationen, die es braucht, um unser Schulwesen zu innovieren. Ich glaube, wir sind uns in der Gesellschaft alle einig, dass unser Bildungswesen dringend eine Veränderung, eine Modernisierung braucht in der Didaktik, ob das jetzt eine Digitalisierung ist oder wir über analoge didaktische Konzepte sprechen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es da eine Weiterentwicklung dringend braucht. Können wir unseren Zuhörern da in irgendeiner Weise eine Hoffnung machen? Neben der Tatsache, dass natürlich du als Experte nicht nur ein Buch schreibst, sondern die Welt verändern wirst mit deiner Arbeit. Hoffentlich.
Hoffnung sollten wir auf jeden Fall haben und Hoffnung dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob wir selber oder unsere Kinder schon in großem Maße in den Genuss der Veränderungen kommen können. Ich glaube, dass wir da tatsächlich darauf hinarbeiten sollten, dass unsere Enkelkinder möglicherweise deutlich veränderte Bedingungen vorfinden. Das wird auch nur dann gelingen, nach meiner festen Überzeugung, wenn wir möglicherweise ja jetzt auch in der Corona-Krise schaffen, die Weichen neu zu stellen und genau die Räume zu schaffen, über die wir gerade gesprochen haben. Also die möglicherweise erstmal gar nicht so großen Freiräume, aber eben doch geschützten Freiräume, in denen wir anfangen können, Teile des Systems wirklich neu zu denken, neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Ich bin ganz überzeugt davon, das geht. Und wir sehen ja auch schon erste Versuche, das zu tun. Wir sehen Schulen, seien sie staatlich oder privat, die sich auf den Weg gemacht haben, Lösungen für ganz zentrale Probleme zu entwickeln, von denen das System heute geplagt ist. Und wenn es uns gelingt, aus ganz vereinzelten Leuchttürmen und noch ziemlich isolierten guten Beispielen eine größere Bewegung für viel bessere Schulen zu machen, also dann bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass uns da eine Entwicklung gelingen kann, die, ja, wie gesagt, also vielleicht nicht in den nächsten 10 und 20 Jahren, aber doch in 30, 40, 50 Jahren da wirklich substanzielle Veränderungen erzielt.
Ja. Ja, ich meine, wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir ja auch schon als Eltern von schulpflichtigen Kindern ja beobachten, dass es natürlich jetzt ja auch schon eine Parallelbildungsgesellschaft gibt. Also es gibt Nachhilfeschulen ohne Ende, es gibt Online-Bildungsangebote für Schüler in verschiedensten Bereichen. Das wird sich auch rasant weiterentwickeln mit der Digitalisierung. Also es wird darauf hinauslaufen, zumindest in der Übergangsphase, dass wir Eltern unsere Kinder zur Regelschule schicken und dann aus einem Budget, je nach Möglichkeit, nachmittags die Kinder dann über private Angebote beschulen, damit sie ihre Abschlüsse schaffen. Das ist so die Sicht, die ich momentan auf das System habe. Obwohl wir ja alle sagen, hey, Bildung ist Aufgabe unseres Staatswesens. Aber wird es so eine Privatisierung werden, so wie beim Fernsehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe zumindest in einer anderen Qualität.
Ja, Digitalisierung ist die große Chance. Digitalisierung ist das Einfallstor für Innovation, weil es auch im Bildungsbereich das Potenzial hat, die Dinge wirklich ganz neu und ganz anders zu gestalten. Das kann natürlich immer in beide Richtungen gehen. Im ungünstigsten Fall verstärkt das die Probleme, die es heute schon gibt. Und dann können diejenigen, die ohnehin schon die besten Ausgangsbedingungen haben, Digitalisierung noch zusätzlich nutzen, zu ihren Gunsten oder zum Vorteil ihrer Kinder, und diejenigen, die schlechte Ausgangsbedingungen haben, Kinder, die aus armen Familien kommen, Kinder, die im falschen Stadtteil wohnen, die werden noch weiter abgehängt. Daran ändert der Umstand, dass jetzt im riesengroßen Maß Hardware eingekauft wird und über den Schulen ausgekippt wird, erstmal gar nichts.
Ja, ja.
Entscheidend ist letztlich die Frage, gelingt es, neue Konzepte zu entwickeln, gelingt es wirklich völlig neue Methoden zu entwickeln, mit denen sich die Arbeit der Schulen und insbesondere auch der Unterricht so sehr ändert, dass die beharrlichen, chronischen Dauerprobleme, mit denen die Schulen zu kämpfen haben, dann irgendwann mal vielleicht mit Aussicht auf Erfolg bearbeitet werden können. Und das ist, glaube ich, die zentrale Weichenstellung, auf die es jetzt ankommt. Ja, gelingt es, diese Entwicklung in eine Richtung zu lenken, die wirklich zu echten Problemlösungen führt, zu den Problemen, mit denen wir uns jetzt schon die ganze Zeit mehr oder weniger erfolgreich umschlagen, oder gelingt uns das nicht? Deswegen ist jetzt ein ganz zentraler Punkt in dieser Entwicklung gekommen.
Ja, ja. Also ich sehe da auch enorme Chancen für unsere Gesellschaft. Also das mit dem Vergleich zum Privatfernsehen war etwas zynisch und unangemessen, denn hinter dem Entwickeln von Bildungssystemen digitaler Form stecken ja andere Interessen, sicherlich auch wirtschaftlich, aber der Erfolg solcher Systeme hängt ja auch mit der Qualität zusammen. Und das ist ja anders zu sehen als irgendwelche Daily Soaps, die auf den Privatsendern ausgestrahlt werden. Riesenchancen. Das Thema Bindifferenzierung ist ja immer so ein Thema in den Schulen. Kann man in der Schulklasse wirklich die unterschiedlichen Leistungs- und Entwicklungsstände der Kinder wirklich auch auffangen? Das kann ein Klassenlehrer mit 28 bis 30 Kindern definitiv nicht.
Ja.
Auch wenn sie es immer alle behaupten. Das können digitale Formen viel, viel besser. Man kann viel besser in die individuelle Förderung gehen, in die Wiederholung gehen und. Man kann attraktiver gestalten. Das sehe ich auch als Riesenchance. Ich wünsche mir, ich werde in der Zeit dann nochmal Schüler, denn ich habe die Schulzeit für mich so kennengelernt vor vielen Jahren, wie es wahrscheinlich meine Väter und Großväter auch getan haben, meine Mütter und Großmütter, nämlich in einer unveränderten Form von Frontalunterricht und Kreidetafel und quietschenden Kreidestückchen bis hin zu Disziplinarmaßnahmen wie Disteln ausstechen auf der Wiese vor dem Klassenraum, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Also so ein bisschen Feuerzangenbowlen-Atmosphäre war auch bei mir noch da, und ich hoffe, dass eben unsere Enkelkinder und Urenkel dann eine viel, viel individuellere und einfach bessere Form von Bildung erleben. Ja, und ich wünsche einfach unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt hier dieser Folge gelauscht haben, dass sie ein paar Impulse mitnehmen für sich, auch für ihre Unternehmensentwicklung, denn Veränderungen finden überall statt. Ich finde das super spannend, in der heutigen Zeit zu leben. Wir haben ja alles miterlebt, vom Weltscheibentelefon über Smartphone bis hin zu einer Form, die wir vielleicht jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Gesellschaftlich finde ich die Entwicklung spannend, nicht alle positiv, aber total interessant, da vieles beobachten zu können, zu dürfen. Von daher, Eckhard, vielen Dank, dass wir uns diese Zeit nehmen konnten, hier in Hamburg, Altona, in dieser Hotellobby mit Hintergrundmusik, für die ich mich jetzt nicht entschuldigen möchte, denn mal waren gute Stücke dabei, mal weniger gute.
Das stimmt.
Von daher, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, und Ihnen allen, den Hörern, einen schönen Abend und eine schöne Zeit.
Danke dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.